Also, pass auf, ich steig mal direkt mit einer ziemlich provokanten These aus den Quellen ein. Jedes einzelne Kind kommt von Natur aus neurodivers zur Welt.
Ja.
Und dieses riesige, bunte Spektrum an Denk- und Wahrnehmungsweisen ist kein Fehler im System, kein Defizit, sondern ja sozusagen unser evolutionärer Supercomputer.
Genau das ist der Kern. Und das ist auch der Gedanke, den wir uns heute mal genauer ansehen wollen, denn der stellt ja eigentlich alles auf den Kopf.
Absolut.
Die Grundlage für unser Gespräch ist ein wirklich spannender Mix. Einerseits neurowissenschaftliche Studien, wie Kinderhirne sich entwickeln, dann evolutionäre Anthropologie und, das muss man sagen, eine ziemlich scharfe Kritik an unseren bestehenden Systemen.
Und der rote Faden, dem wir heute folgen, ist eine fast schon schmerzhafte Frage, oder? Wie schaffen wir es als Gesellschaft, diese natürliche, lebendige Vielfalt, die jedes Kind mitbringt, systematisch in eine standardisierte, ja, neurotypische Norm zu pressen?
Mhm. Und welches gesellschaftliche Leiden daraus entsteht? Von der Entfremdung des Einzelnen bis zu den, und das ist ein starkes Wort, aus den Quellen pathologischen Zügen unseres Wirtschaftssystems.
Okay, dann lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Bei der Grundthese. Neurodiversität ist der Standard, nicht die Ausnahme.
Exakt. Die Natur liebt Vielfalt. Und das gilt für neuronale Verschaltungen ganz besonders. Man kann sich das kindliche Gehirn wirklich wie ein evolutionäres Labor vorstellen.
Ein Labor? Wie meinst du das?
Naja, es startet mit einer gewaltigen Überproduktion von Synapsen, also Verbindungen zwischen den Nervenzellen, und ist dadurch extrem plastisch, formbar. Es testet also ununterbrochen, welche Muster, welche Denk- und Verhaltensweisen in seiner Umwelt am besten funktionieren.
Moment, das heißt also Verhaltensweisen, die wir oft pathologisieren. Also ein Kind, das sich stundenlang in ein Thema vertieft. Dieser Hyperfokus oder hohe sensorische Empfindlichkeiten. Vielleicht auch mal emotionale Ausbrüche.
Mhm.
Sind aus dieser Perspektive gar keine Störungen?
Sondern einfach nur der ganz normale Ausdruck dieses Testprozesses.
Genau.
Das Gehirn probiert sich aus. Es ist das Betriebssystem, das versucht, die beste Software für die gegebene Umgebung zu schreiben. Und was ich in den Unterlagen so faszinierend fand, ist die Brücke, die Sie von hier zur Gaia-Hypothese schlagen.
Okay, Gaia-Hypothese, da müssen wir kurz innehalten. Für alle, die das nicht sofort parat haben, das ist die Idee, dass die Erde ein riesiger, sich selbst regulierender Organismus ist, dessen Stabilität von seiner Vielfalt abhängt. Richtig?
Ganz genau. Ein Regenwald ist auch deshalb so widerstandsfähig, weil er tausende verschiedene Arten hat, die alle ihre Nische füllen.
Verstehe.
Und die Autoren übertragen dieses Prinzip 1:1 auf die menschliche Gesellschaft. Die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft, hängt direkt von ihrer kognitiven Vielfalt ab.
Das heißt, je mehr unterschiedliche Denkweisen wir haben, die analytischen Mustererkenner, die kreativen Querdenker.
Mhm. Die empathischen Netzwerker, die detailverliebten Tiefenbohrer, genau.
Desto besser können wir auf komplexe Krisen reagieren. Diese neurodiverse Kreativität ist sozusagen das Überlebenskit der Menschheit. Das ist ein starkes Bild. Wenn unsere kognitive Vielfalt, also unsere evolutionäre Lebensversicherung ist, stellt sich die Frage ja umso dringender. Warum zum Teufel tun wir als Gesellschaft alles dafür, diese Versicherung zu kündigen?
Und damit sind wir genau beim Weg in die Norm. Es gibt da ein Zitat in den Quellen, das es auf den Punkt bringt. Wenn das Kind aus dem Rahmen fällt, ist der Rahmen zu klein.
Der Rahmen ist zu klein.
Das Problem ist nicht das Kind. Das Problem sind die starren Rahmen unserer Institutionen, Kitas, Schulen, Behörden. Die sind fast ausschließlich auf einen Prototyp ausgerichtet, den standardisierten, neurotypischen Erwachsenen.
Und wo fängt diese Normierung an? Schon ganz früh.
Die Kritik in den Unterlagen setzt noch früher an. Ein Punkt ist die mittlerweile fast dogmatisch geforderte frühkindliche Digitalisierung.
Ah, okay.
Wenn das aktive, körperliche Erkunden der Welt durch passiven Konsum auf einem Bildschirm ersetzt wird, greift das massiv in die natürliche Entwicklung ein.
Weil das Gehirn ja eigentlich durch Greifen, Fühlen, Schmecken lernt, oder?
Eben. Es muss eigene neuronale Pfade bauen. Wenn es stattdessen nur vorgefertigte, schnelle Reize konsumiert, verkümmern diese explorativen Prozesse.
Und nach diesem ersten Schritt kommt dann die Schule, die in den Papieren als regelrechte, starre Normmaschine beschrieben wird.
Ja, eine Maschine, deren Hauptzweck nicht die Entfaltung von Potenzialen ist, sondern die Homogenisierung, Anpassung.
Wer aus der Reihe tanzt, ist ein Störfaktor.
Genau, ein Störfaktor, der therapiert oder medikamentös auf Kurs gebracht werden muss. Das Ziel ist es, vorhersagbare, angepasste Individuen zu produzieren.
Puh, wenn man das zu Ende denkt, wir opfern unser langfristiges evolutionäres Innovationspotenzial für die kurzfristige reibungslose Funktionsfähigkeit unserer Institutionen.
Das ist ein verheerender Tausch. Und genau das ist der Punkt, den die Autoren als das gesellschaftliche Leiden bezeichnen. Es ist kein individuelles Schicksal, wenn ein Kind scheitert. Es ist ein Symptom.
Ein Symptom für ein System, das seine eigene Lebensgrundlage, die Vielfalt, beschneidet?
Wir sägen kollektiv an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Das ist ein ziemlich düsteres Bild. Aber das ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange, oder? Was passiert, wenn diese genormten Individuen dann in die Arbeitswelt entlassen werden? Ich habe hier eine Zahl aus deinen Unterlagen, die mich echt schockiert hat.
Du meinst die Beschäftigungsquote von Menschen mit diagnostiziertem Autismus?
Ja, unter 10%.
Diese Zahl ist ein brutaler Beleg dafür, wie unzugänglich unsere Arbeitswelt strukturell ist. Aber die Analyse geht noch tiefer. Sie schaut sich nicht nur die Barrieren an, sondern diagnostiziert eine Pathologie im System selbst. Und da beziehen sie sich auf Joel Bakans Analyse in The Corporation.
Moment mal. Pathologie des Systems. Das ist eine heftige Aussage. Kannst du das mal auspacken?
Bakans Gedankenspiel ist so einfach wie entlarvend. Er hat die juristische Person der modernen Kapitalgesellschaft genommen.
Okay.
Und ihre Merkmale anhand der diagnostischen Kriterien für psychische Störungen analysiert. Das Ergebnis: Würde eine Kapitalgesellschaft ein Mensch sein, hätte sie die Züge eines Psychopathen.
Wow, okay. Welche Merkmale wären das konkret?
Erstens, ein einziges Ziel, die Maximierung des Profits, allem unterordnet. Zweitens, die rücksichtslose Missachtung der Gefühle und der Sicherheit anderer.
Drittens, bestimmt die Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Also die Externalisierung von Kosten.
Genau das. Umweltschäden, soziale Verwerfungen, wird alles auf die Allgemeinheit abgewalzt. Und viertens, die Behandlung von Menschen als reine Mittel zum Zweck, als austauschbare Human Resources. Empathie, Mitgefühl, Nachhaltigkeit
sind in dieser Systemlogik keine relevanten Faktoren, sondern Störgeräusche.
Richtig. Und dieses System erzeugt dann einen ganz bestimmten Menschentyp, der darin am besten funktioniert. In den Quellen wird er als Homo consumus bezeichnet.
Der auf Konsum reduzierte Mensch?
Ja, das System braucht kein kreatives, empathisches, vernetzt denkendes Individuum. Im Gegenteil, das wäre störend. Es braucht jemanden, der seinen Lebenssinn aus dem Konsum zieht, der nach der Arbeit zu erschöpft ist, um kritische Fragen zu stellen.
Isoliert, abgelenkt und dadurch beherrschbar und leicht zu kontrollieren.
Der göttliche Funke, die angeborene Kreativität, wird erstickt.
Und für diejenigen, die da nicht reinpassen oder daran zerbrechen, folgen dann die bekannten psychosozialen Konsequenzen.
Depression, Angststörungen, der Verlust von Selbstwert und Sinn, soziale Isolation, das ist die Endstation des Weges. Die maximale Entfremdung von sich selbst, von anderen und von der Natur.
Das ist eine wirklich niederschmetternde Diagnose. Aber die Quellen bleiben ja nicht dabei stehen, oder? Sie formulieren auch einen Gegenentwurf. Und da kommt dieser sperrige Begriff ins Spiel, das psychosoziokulturelle Existenzminimum.
Richtig. Und das ist ein Wortungetüm, aber die Idee dahinter ist revolutionär. Es geht darum zu sagen, dass zum Überleben mehr gehört als nur materielle Absicherung. Also ein Dach über dem Kopf und genug zu essen.
Okay, brechen wir das mal runter. Was genau würde das im Alltag bedeuten?
Es umfasst den Schutz der psychischen Integrität. Also das Recht, nicht durch bürokratische Willkür zermürbt zu werden. Es umfasst die Möglichkeit, Selbstwert und Sinnhaftigkeit zu erfahren. Durch Bildung, durch kulturelle Teilhabe. Und es umfasst vor allem die aktive und gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Im Grunde das Recht, nicht nur zu existieren, sondern als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu leben.
Ganz genau.
Das würde die Rolle des Sozialstaats ja komplett verändern. Weg vom passiven Verwalter des Mangels hin zu einem, ja, was eigentlich?
Einem aktiven Befähigungsstaat.
Genau dieser Begriff wird verwendet. Sozialleistungen wären dann keine Almosen mehr, sondern eine Investition in das Potenzial der Menschen.
Der Hilfebedürftige wird zum Befähigungsberechtigter. Der Staat würde nicht mehr fragen, was fehlt dir, sondern was brauchst du, um deine Fähigkeiten für die Gemeinschaft einbringen zu können. Ein fundamentaler Perspektivwechsel.
Aber was hat das jetzt mit unserem Ausgangspunkt der Neurodiversität und der Gaia-Hypothese zu tun? Schlagen die Autoren da wieder den Bogen zurück?
Ja, und das ist der eigentliche Clou. Sie sagen, ein solches umfassendes Existenzminimum schafft erst die psychische Autonomie und Resilienz, die Menschen brauchen, um den Algorithmen der Gier unseres Wirtschaftssystems widerstehen zu können.
Das musst du erklären. Heißt das nur, wer nicht in permanenter Existenzangst lebt, hat überhaupt den mentalen Freiraum, über Alternativen nachzudenken?
Ganz genau. Wer jeden Tag ums Überleben kämpft, dessen Horizont ist zwangsläufig eingeschränkt. Psychische Sicherheit ist die Voraussetzung für Weitsicht. Dieses Minimum schafft den mentalen Raum, in dem die Entfremdung heilen kann. Es ist die Basis, um regenerative Ökologien zu fördern, anstatt blindem Wachstum hinterherzujagen.
Okay, fassen wir diese unglaubliche Reise also noch einmal zusammen. Wir sind gestartet bei dem Gedanken, dass jedes Kind mit diesem unschätzbaren evolutionären Potenzial angeborener Neurodiversität auf die Welt kommt. Im Grunde eine Superkraft.
Dann haben wir nachgezeichnet, wie dieses Potenzial durch eine auf Normierung ausgerichtete Gesellschaft systematisch unterdrückt wird. Von der frühkindlichen Prägung über die Normmaschine Schule bis hin zu einer Arbeitswelt, die in ihrer Logik als psychopathisch beschrieben wird.
Und am Ende stand der visionäre Gegenentwurf eines Existenzminimums, das weit über Geld hinausgeht. Ein Minimum, das Würde, Teilhabe und psychische Entfaltung in den Mittelpunkt stellt.
Um den Sozialstaat von einer Kontrollinstanz zu einer Investitionsagentur für menschliches Potenzial zu machen und so die Grundlage für eine resilientere, vielfältigere und letztlich gesündere Gesellschaft zu schaffen.
Um das Ganze abzuschließen, lassen wir Sie mit einem letzten sehr provokanten Gedanken aus den Quellen zurück.
Er lautet: Neurodiversität ist das evolutionäre Betriebssystem der Menschheit. Kinder sind seine Updates.
Stellen Sie sich also die Frage, wenn das stimmt, was bedeutet es für unsere Gesellschaft und ihre Zukunft, wenn wir diese systemrelevanten Updates systematisch als Fehler behandeln oder einfach ignorieren?